Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. In einer zweitägigen Volksabstimmung haben sich die Tschechen am Freitag und Samstag vergangener Woche für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union ausgesprochen. Bei einer Wahlbeteiligung von etwas mehr als 55% haben 77% der Wählerinnen und Wähler für eine EU-Mitgliedschaft der Tschechischen Republik gestimmt, 23% waren dagegen. In einer ersten Reaktion auf den Ausgang des tschechischen EU-Referendums sagte Premierminister Wladimír Špidla, der stets als entschiedener EU-Befürworter aufgetreten war, dass dieser Erfolg größer als erwartet ausgefallen sei. Erst nun würde für Tschechien ein wirklicher gedanklicher Schlussstrich unter den Zweiten Weltkrieg gezogen, äußerte der Regierungschef. Das Abstimmungsergebnis ist am Montag durch die staatliche Wahlkommission des Landes bestätigt worden. Auf einer Gedenkveranstaltung in der mittelböhmischen Gemeinde Lidice, die vor 61 Jahren von den Nationalsozialisten dem Erdboden gleichgemacht worden war, haben am Samstag vergangener Woche mehrere Politiker zu mehr Toleranz und zum Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Gerade die Artikulation von verdeckter Intoleranz habe an der Wiege des Massenmordes während des Zweiten Weltkriegs gestanden, meinte hierbei der tschechische Kulturminister Pavel Dostal. Die tschechische Regierung hat auf ihrer Sitzung am Mittwoch das Ziel fixiert, mit dem sie die eingeleitete Reform der öffentlichen Finanzen abschließen will. Anhand des gefassten Kabinettsbeschlusses soll daher das bestehende Haushaltsdefizit von derzeit 6,2% des Bruttoinlandsproduktes schrittweise bis zum Jahr 2006 auf 4% des Bruttoinlandsproduktes abgebaut werden. Premierminister Wladimír Špidla hatte zuvor seinen Rücktritt angekündigt für den Fall, wenn die von der Regierung geplante Finanzreform scheitern sollte. Der frühere tschechische Staatspräsident Václav Havel ist am Mittwoch mit dem Nationalpreis 2003 der Deutschen Nationalstiftung Weimar ausgezeichnet worden. Der Ex-Präsident wurde für seine Verdienste um das deutsch-tschechische Verhältnis und das Zusammenwachsen Europas geehrt. Der Nationalpreis ist mit 100.000 Euro dotiert. An die 1.600 Gewerkschafter aus ganz Tschechien haben am Donnerstag in Prag gegen den Regierungsentwurf zur Reform der öffentlichen Finanzen demonstriert. Die Prager Regierung ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kündigte an, die Reform durchzusetzen und den Gehaltsforderungen der Gewerkschaften nicht nachzugeben. Die tschechische Regierung hat die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Erklärung als aus der heutigen Sicht unannehmbar bezeichnet. Die damaligen Ereignisse und Taten könnten zwar nicht ungeschehen gemacht werden, man hoffe aber, dass sie das Zusammenleben der Völker nicht weiter belasten würden, betonte das sozialliberale Kabinett am Donnerstag. Die Erklärung ist in eine umfassendere Stellungnahme zum Referendum über den EU-Beitritt eingebettet, in dem am vergangenen Wochenende 77,3% der Wähler für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union am 1. Mai 2004 gestimmt hatten. Das war die Wochenschau von Radio Prag.
Mit dem erfolgreichen Referendum über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union hat Tschechien im Jahr 14 nach der politischen Wende des Jahres 1989 seine Rückkehr nach Europa besiegelt. Mehr über die Volksabstimmung und die Ursachen für die hohe Zustimmung der Wähler erfahren Sie von Gerald Schubert und Robert Schuster in einer weiteren Folge unserer Sendereihe Schauplatz.
Schauplatz.
Vor etwas mehr als einer Woche entschieden sich die tschechischen Wähler mit einer überwältigenden Mehrheit von mehr als 75%, mit den übrigen mitteleuropäischen Partnern, also der Slowakei, Polen und Ungarn, gleichzuziehen und der Europäischen Union beizutreten. Da von den insgesamt 10 Beitrittskandidaten bereits 7 für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union stimmten, ist die Gemeinschaft tatsächlich auf gutem Wege, die größte Erweiterung in ihrer fast 50-jährigen Geschichte zu vollziehen. Trotz des eindeutigen Ergebnisses, bei dem sich eigentlich alle weiteren Interpretationen erübrigen, stellt sich aber dennoch die Frage, ob dieses Resultat von vornherein absehbar war. Schließlich galten die Tschechen im Vergleich zu den mittel- und osteuropäischen Nachbarn lange als die größten Europaskeptiker, die vielleicht auch gerade deshalb unter den letzten an die Urnen gebeten wurden. Gab es da im Endeffekt selbst für Experten doch die eine oder andere Überraschung? Darüber sprach Radio Prag mit dem Politikwissenschaftler und Europaforscher Jakub Dürr von der Universität Olomouc Olmütz.
V porovnání s těmi prvními odhady a Im Vergleich zu den ersten Erhebungen und Schätzungen zum EU-Beitritt Tschechiens, die bereits vor 5 Jahren durchgeführt wurden, ist es tatsächlich zu einigen sehr wesentlichen Veränderungen gekommen. Man darf nicht vergessen, dass die Zustimmung in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist und etwa im letzten Jahr sogar unter die 50%-Marke fiel. Aus dieser Hinsicht war die hohe Zustimmung doch sehr überraschend. Bei den Detailergebnissen sorgte vor allem das Votum der Senioren und Rentner für eine Überraschung, denn bei dieser Gruppe wurde im Vorfeld die größte Ablehnung erwartet. In diesem Ausmaß wurde das von niemandem erwartet, sowohl im Vorfeld der Volksabstimmung als auch bei den Prognosen im Verlauf des Referendums.
Uneins sind sich aber die Experten darüber, was denn letzten Endes den Ausschlag für die mehrheitliche Zustimmung der Tschechen zum EU-Beitritt gab. Die Regierungsparteien versuchen das naturgemäß als Ergebnis ihrer umgerechnet knapp 7 Millionen Euro teuren Werbekampagne darzustellen, die gerade in den letzten Wochen vor der Abstimmung von vielen Seiten kritisiert wurde. Der Olmützer Politikwissenschaftler Dürr sieht jedoch die Ursachen woanders. Für den Erfolg seien vor allem längerfristige Grundstimmungen innerhalb der tschechischen Gesellschaft verantwortlich gewesen, wie er im Folgenden erklärt.
Was die Kampagne angeht, so konnte diese meiner Meinung nach nicht wirklich das Ergebnis beeinflussen, weil es in der Gesellschaft langfristig eine positive Grundhaltung zum Beitritt gab. Die Kampagne hätte die Wähler höchstens animieren können, zur Abstimmung zu gehen und somit für eine höhere Beteiligung zu sorgen. In dieser Hinsicht war sie nicht sonderlich erfolgreich, weil die Beteiligung ein wenig höher als 50% lag. Die zweite Ebene der Kampagne lag im Bereich der Information der Bürger über die Europäische Union. Auch hier ließen sich bestimmt große Lücken finden, aber es wäre ein Fehler, anhand der oft wenig aussagekräftigen Großplakate oder Fernsehspots zu meinen, dass die Kampagne oberflächlich war und völlig daneben lag. Da stand ein gewisses Konzept dahinter, das sich bemühte, die Grundlagen für die Information aller gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen.
Politische Siege und Erfolge haben bekanntlich viele Väter. So ist es nicht überraschend, dass auch nach dem Referendum über den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union unter den Politikern und Parteien sofort Streit ausbrach, wem denn der größte Verdienst an der positiven Entscheidung der Wähler gebührt. Sieht man sich die Detailergebnisse gemäß den parteipolitischen Präferenzen der Wähler an, gelangt man zum Ergebnis, dass mit Ausnahme der Kommunisten die Anhänger aller im Parlament vertretenen Parteien zu mehr als 80% mit Ja stimmten. Dennoch dürften auch hier die Empfehlungen der Parteien vor der Abstimmung nicht ausschlaggebend gewesen sein. Den Grund zu dieser Annahme gibt unter anderem auch das Verhalten der kommunistischen Anhänger, die trotz einer anderslautenden Empfehlung der Parteiführung mit 35% für den Beitritt stimmten. Das schwache Gewicht der Parteileitungen bei der Entscheidungsfindung der Wähler bestätigt auch der Politologe Dürr.
Sowohl die Wirkung der eigentlichen Kampagne als auch die Rolle der politischen Parteien waren eigentlich minimal. Man muss das Ergebnis des Referendums im gesamten Kontext der vergangenen 13 Jahre sehen, denn die offizielle tschechische Politik und alle bisherigen Regierungen traten klar für einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union ein. Paradoxerweise trifft das auch auf die Kommunisten zu, deren Programm ebenfalls ein klares Bekenntnis zu Europa enthält, wenn auch die gegenwärtige Struktur der EU abgelehnt wird. Ich denke, dass man dieses Ja der Tschechen auch als eine bedingte Zustimmung werten sollte. Die Regierungsparteien, die nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses so gejubelt haben und darin sogar eine Unterstützung für die Regierungspolitik herauslesen wollten, laufen Gefahr, künftig die Stimmungen bei der Bevölkerung in der Europafrage falsch zu interpretieren. Die eigentliche Nagelprobe wird erst in einem Jahr stattfinden, wenn dann die ersten tschechischen Abgeordneten zum Europaparlament gewählt werden. Diesmal war aber die Korrelation zwischen der Unterstützung durch die Parteien und den Ergebnissen des Referendums nicht groß.
Kaum ist das Referendum über den Beitritt zur Europäischen Union über die Bühne gegangen, haben einige tschechische Politiker bereits vorgeschlagen, in naher Zukunft eine weitere Volksabstimmung über Europafragen durchzuführen. Anlass dafür sollte der künftige europäische Verfassungsvertrag sein, der in den nächsten Wochen von den Regierungen der gegenwärtigen und künftigen Mitgliedsländer behandelt werden wird. Die Politiker begründen ihren Vorstoß damit, dass die zukünftige europäische Verfassung zu einem weiteren Souveränitätsverlust führen könnte und es somit legitim wäre, den Souverän, also die Wählerinnen und Wähler, darüber abstimmen zu lassen. Würden aber die Tschechen im Endeffekt diese Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern, wahrnehmen, oder müsste man angesichts der komplexen juristischen Materie des Verfassungstextes nicht eher damit rechnen, dass dann noch weniger Bürger wie am vorvergangenen Wochenende von ihrem Recht Gebrauch machen würden? Abschließend kommt noch einmal der Europaforscher Jakub Dürr von der Universität in Olomouc, Olmütz, zu Wort.
In diesem Bereich bin ich sehr skeptisch, denn mir ist klar, dass keine Regierung, die dann im Amt sein wird, eine vergleichbar hohe Summe für eine entsprechende Informationskampagne bereitstellen wird, so wie das jetzt der Fall war. Man sollte sich überhaupt Gedanken darüber machen, ob ein Referendum über derart komplexe Zusammenhänge überhaupt Sinn hat. Aber die Teilnahme der tschechischen Wähler wird auch stark davon abhängen, wie zufrieden sie dann mit der EU-Mitgliedschaft ihres Landes sein werden. Würde es dann zwischen den ursprünglichen Erwartungen und der Wirklichkeit eine allzu starke Kluft geben, könnte sich dann der angestaute Frust an den Urnen entladen. Der zweite Grund für meine Skepsis ist die Gefahr, dass die Wähler aus innenpolitischen Motiven abstimmen könnten, mit dem Ziel, die amtierende Regierung abzustrafen. Somit würden die Wähler ihrer Unzufriedenheit mit der einheimischen Politik freien Lauf lassen, sich aber nicht aufgrund der aktuellen Situation innerhalb der Europäischen Union entscheiden.
Ein ständiger Begleiter, wie man ihn sich wünscht. Schön und intelligent, praktisch und vielseitig, Statussymbol und individuell anpassungsfähig. Und wenn man nach einiger Zeit genug von ihm hat, ist er ohne Stress austauschbar. Beziehung kann so einfach sein. Das Mobiltelefon verändert auch die Kommunikationskultur. Mehr dazu im folgenden Feuilleton von Katrin Sapina.
Ob in der Tram oder im Bus, ständig klingelt, piept oder vibriert es. Melodien von Pop bis Klassik unterbrechen meine Tagträume, wenn ich in der Bahn sitze. Und das jeden Morgen, das kleine schnurlose Telefon, von den Tschechen Mobil genannt, macht es möglich, jederzeit und überall erreichbar zu sein. Handys haben ohne Zweifel mittlerweile eine zentrale Position in unserer Gesellschaft und in unser Leben eingenommen. Schön und gut. Schön ist es aber nicht, die Probleme anderer Leute, die einem in der Straßenbahn gegenüber sitzen, zu hören. Es wird lamentiert und diskutiert. Sei es mit dem Partner, mit Familienmitgliedern oder mit Freunden. Auch ist es nicht gut, dass das Gespräch am Handy nicht die einstmal voneinander geschiedenen Sphären, die private und die öffentliche, getrennt werden. Die technische Evolution in der Kommunikationsbranche macht es möglich. So denken diverse Telekommunikationsanbieter, denn sie profitieren davon. Diese exhibitionistische Zurschaustellung der privaten Sphäre weist darauf hin, dass ein Wandel der Vorstellung von Privatheit sich mehr und mehr abzeichnet. Die Privatsphäre verlagert sich in den öffentlichen Raum. Eine andere homogene Gruppe profitiert ebenfalls von den Problemen und Plänen fremder Menschen. Voyeure. Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel täglich. Und täglich kann man sie beobachten. Voyeure lauschen nicht, sie hören provokativ zu. Während sie zuhören, wird die telefonierende Person angestarrt. Diese Art von Kommunikation ist kein sozialer Zusatzraum. Vielmehr erscheint es mir, dass es zu einer Begrenzung des Aktionsradius des Individuums kommt. Denn warum sollte man den Gesprächspartner bei einer wunderschönen Atmosphäre auf der kleinen Seite in Prag zu einem Café Latte treffen, wenn man doch das Problem mitten in der Bahn diskutieren oder lösen kann? Ich dagegen wäre froh, wenn ich meine Tagträume oder aber die architektonische Schönheit Prags genießen könnte, ohne Diskussion und Aufregung.
Im Rahmen des großen Kulturangebots wird gerade in der tschechischen Hauptstadt die 10. internationale Ausstellung für Szenografie und Theaterarchitektur, die Prager Quadriennale, veranstaltet. Bis zum 29. Juni kann diese sinnlich atemberaubende Schau noch besichtigt werden. Einiges mehr darüber erfahren wir nun von Brigitte Silner.
In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts waren tschechoslowakische Künstler äußerst erfolgreich auf großen Expositionen im Ausland. Insbesondere die Theaterkünstler František Tröster und Josef Svoboda erwarben bei der Biennale in São Paulo höchste Preise, was eigentlich 1967 den Anlass zur Gründung der Prager Quadriennale gab. Unterstützt von der UNESCO findet sie seitdem traditionell im sogenannten Industriepalast statt, der Ende des 19. Jahrhunderts im Jugendstil als Glas-Eisen-Konstruktion anlässlich der Weltausstellung in Brüssel erbaut worden war. Anfangs beteiligten sich 19 Länder und nun sind es 50 Nationen aller Kontinente, wobei diesmal Indien, Ozeanien, Peru und Taiwan hinzugekommen sind. Die historisch-gesellschaftlichen Reflexionen in der Entwicklung der Prager Quadriennale, kurz PQW genannt, beschreibt der Direktor des Prager Theaterinstituts und der diesjährigen Ausstellung Ondřej Černý.
Die Prag Quadriennale war immer eigentlich eine ziemlich offizielle Sache, aber der Ursprung, die Begründung in dem Jahre 67 war eigentlich eine spontane Welle und es war doch ein Teil von der tschechischen 60er Jahren, die in der Kultur so stark damals waren, was Film oder Theater betrifft. Und es war wirklich so, dass irgendwo in Sao Paulo haben die eigentlich die Szenografen von der ganzen Welt sich entscheidet, ja, wir wollen uns in Prag treffen und in Prag wollen wir eine Ausstellung machen.
In der Zeit der Normalisierung zwischen 1968 und 1989 war die PQW zwar eine offizielle Veranstaltung, doch bot sie einen Blick in die Welt und ermöglichte wenigstens begrenzte Kontakte sowie künstlerischen Austausch. Nach der Wende gab es eine Krise in Motivation und Möglichkeiten. Fraglich wurde, ob erneut so viele Nationen zusammengeführt werden könnten und sie sich überhaupt präsentieren wollten. Gegenwärtig schauen wir auf das Paradox von Globalisierungsprozess, Integration und dem Bestreben nach nationaler Prägung, was der PQW neue Energie verliehen hat.
Ich muss jetzt sagen, ganz persönlich, in dem Jahre 99 war ich nicht ganz sicher, ob PQW auch in die Zukunft überlebt. Dieses Jahr bin ich ganz sicher. Naja, dass die das vielleicht gepackt haben, alle diese Programmsachen drinnen zu stecken, dass es wirklich lebendig ist, dass es nicht eine sterbende Ausstellung ist, aber dass es wirklich lebendig ist und die Leute wollen es, ganz einfach, sie wollen es. Wir haben, ich weiß, dieses Jahr 3200 Gäste von Ausland und es steigert auch die Zahl von den Nationen. Ganz einfach, die wollen es und wir machen es gerne.
Die adaptierte Paraphrase »Das Labyrinth der Welt und Paradies des Theaters« nach dem Renaissance-Humanisten Komensky diente diesmal allen Ausstellern als gemeinsames Thema und Interpretationsangebot. Die Konfrontation und Komparation des Labyrinths unserer immer aggressiver werdenden Welt mit der Theaterkunst, die kurzweilig paradiesische Momente schaffen kann, ist hierbei das Ansinnen. Jaroslav Malina, Generalkommissar der PQW und erfahrener tschechischer Bühnen- und Kostümbildner, klärt die Frage, wie alt und neu, Tradition und Moderne bei dieser Begegnung aufeinandertreffen.
To je vlastně asi nejzajímavější moment, který vždycky já sám s očekáváním.
Das ist wohl der interessanteste Moment, worauf ich immer in großer Erwartung neugierig bin. Heute zu entscheiden oder zu definieren, was Szenografie bedeutet. Da gibt es ein so breites Spektrum möglicher Formen. Das trifft gleichzeitig auch auf die Theaterarchitektur oder die Interaktion zwischen bildender Kunst und Theater zu. Heutzutage verschwimmen zum Glück die Grenzen, was in Ordnung ist, und neue Medien finden Eingang ins Bühnendesign. Demgegenüber gibt es noch weiterhin das klassische Theater, gerichtet auf den Menschen, also das Theater anthropologischen Typs von Grotowski und anderen.
Den Kern der Prager Quadriennale bilden wie immer die beiden Sektionen der nationalen Expositionen und der Theaterarchitektur. Sie wetteifern um die goldene Triga und Gold- oder Silbermedaillen als begehrte Auszeichnungen. Fester Bestandteil ist ebenfalls die Sektion der Szenografie-Schulen aus aller Welt, die ideenreich und experimentierfreudig beste Beispiele ihres Studiums zeigen. Darin integriert bereitete die Internationale Organisation der Szenografen, Theaterarchitekten und Techniker, OYSTAT, das länderübergreifende Projekt Szenofest für Studenten mit Workshops, Vorträgen, Diskussionen und Performance vor und alles Variationen zum Leitmotiv der Lier unserer Zeit. Der Szenografiestudent des vierten Studienjahrs an der Hochschule für Bildende Kunst Dresden, Matthias Koch, erklärt wohl für viele stellvertretend seine Motivation zur Teilnahme.
Mir geht es ja darum, wenn wir die Sachen ausstellen, dass wir also nicht nur als Zuschauer da sind und wahrscheinlich ganz viele Sachen sehen können, so wenn man sich das Gelände anguckt, sondern dass man eben die Möglichkeit hat, durchaus doch mal in ein Gespräch zu kommen und einen Anhaltspunkt zu haben, nämlich an seinen eigenen Sachen und einfach zu gucken, wenn man die Sachen nebeneinander sieht, seine eigenen und die von ganz alternativen Kulturen und Menschen und selbst wenn es das Nachbarland ist, ist es einfach interessant zu sehen, wie sich da bestimmte Richtungen durchziehen. Und ich glaube, keins dieser Länder, die hier ausstellen, kann seine Herkunft verbergen. Will es ja auch gar nicht. Aber das ist, glaube ich, das, was auffällt, wenn man da reinkommt und erstmal erschlagen wird. Und deshalb teilnehmen.
Hinzugekommen ist diesmal das sogenannte Herz der Quadriennale. Eine lebendige, interaktive Ausstellung mit dem Untertitel Infarkt der Konvention. Deren Aufbau von der neuseeländischen Szenografin Dorita Hannach erdacht wurde. Zentrales Thema ist die Erforschung der menschlichen Sinne. Hier erbringen Künstler aus unterschiedlichen Ländern der Welt zu Geruch, Geschmack, Sehvermögen, Tast- und Hörsinn ihre zum Teil lange vorbereiteten Szenen, Performance, Vorträge, Demonstrationen sowie weitere Programme, die in täglichem Marathon die Besucher in der zentralen Halle anlocken. Deutschland ist mit dem größten Drei-Spartenhaus, dem Staatstheater Stuttgart, vertreten und demonstriert die Partnerschaft unter einem Dach, quasi als Raum im Raum mit drei Eingängen, außen hell und einladend, innen feierlich purpurrot und intim. Unter anderem ist hier eine Arbeit des Bühnenbildners, Regisseurs und Dozenten Frank Hänig beim Schauspiel präsent. In seiner Tätigkeit in Zypern und anderen Ländern erwarb er reiche Erfahrungen.
Also wichtig für, wenn man in einem anderen Bereich der Welt arbeitet, im Ausland, ist immer, dass man wirklich die Berührung mit anderen Kulturen hat. Das heißt, dass man auf eine andere Tradition trifft und eben auch ein anderes Verständnis von Wirklichkeit heute. Und das ist natürlich so ein Einfluss, ist in der Arbeit immer ganz wichtig. Man fängt die eigenen Standpunkte an zu überprüfen, seine eigenen auch ästhetischen Maßstäbe. Und mir hat zum Beispiel sehr geholfen, dass ich durch die Erfahrungen in vor allem Zypern, also wo einfach, sagen wir mal, nicht so viel Geld fürs Theater da ist, wie wir das aus dem europäischen Raum kennen oder so, angefangen habe für mich, den leeren Raum selber neu zu definieren. Das heißt, ich habe dort meine erste Produktion in einem Speicher gemacht, in einem alten byzantinischen, wo ein kleines Theater drin ist, und habe quasi das Angebot leerer Raum dann auch gestaltet. Das war Jordan von Reinhold Spofini, also ein ziemliches Trashstück über eine Frau, die ihr Kind umbringt aus Liebe, weil man es ihr wegnehmen will. Und das konntest du natürlich in solchen speziellen Räumen ganz anders angehen. Ich habe dann auch fürs Staatstheater in Nicosia zum Beispiel Kasim und Caroline gemacht im großen Haus und habe dort aber dann wiederum versucht, Erfahrungen, die man hat mit dem europäischen, mit der speziellen, mit Mitteleuropa meine ich jetzt, mit der speziellen Art und Weise der Probleme dort, das nach Zypern zu liefern. Das heißt, du hast einen doppelten Schritt. Auf der einen Seite kann man das genießen, dass man selbst Erfahrungen macht mit dem Fremden und selbst aber für die Fremde, was unser eigenes ist, von außen reinbringen. Also es ist eine doppelte Geben und Nehmen, würde ich sagen. Das war ganz wichtig für mich.
Im Vorlauf wurden am 17. Juni sämtliche Preise verliehen. Die Goldene Triga ging diesmal, wie übrigens auch 1991, an die Nationale Exposition von Großbritannien. Das letzte Mal blieb diese Auszeichnung in der Tschechischen Republik. Für seinen realisierten Komplex eines Musikparks in Rom erhielt der berühmte italienische Architekt Rienzo Piano die Goldmedaille. Ebenso in britische Hände gelangten die zwei Goldmedaillen für szenische Ausstattung und für Kostüme. Und zwar ging die eine an Richard Hudson für die sehr ästhetisch klare und humorvolle Lösung der Händeloper Tamerlan und die zweite an Nikki Gillibrand für die Kostüme zu Shakespeares Sommernachtstraum. Die Goldmedaille für eine komplexe künstlerische Ausstattung erwarben die schwedischen Künstler Lars-Ake Tessmann und Karen Erskine mit ihrer Elektra von Richard Strauss. Mit einer extra Silbermedaille ehrte die internationale Jury die Exposition der Slowakischen Republik, die ein grünes Labyrinth darstellt und dem unlängst verstorbenen Szenografen Aleš Votava gewidmet ist. Im Rahmen der Aufgaben für Kinder auf der Pekwe können diese auch ihre Favoriten wählen, was möglicherweise noch interessanter wird. Das Ergebnis wird dann am letzten Ausstellungstag bekannt gegeben. In die engere Wahl kam bisher der neuseeländische Beitrag, der besonders die kindliche Spiel- und Entdeckerfreude bedient. Am Ende hätten bei so viel Engagement doch alle 3200 Teilnehmer die Preise verdient. Die nächste Chance gibt es dann 2007.
Und damit ist nicht nur der heutige Kultursalon mit Brigitte Silner, sondern auch die heutige Sendung am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.